Hallo, das ist der Brettspiel-Podcast. Mein Name ist Harald Schrapers. Die Themen: Belrati, City of Rome, was bleibt von den Highlights der Essener Spieltage? Spielwarenmesse Nürnberg 2019, außer Handmuster nichts gewesen? Quacksalber, was ist eigentlich ein Kennerspiel? Vorab ein anderes Thema, was ist eigentlich ein Familienspiel? Zwei Titel habe ich mal rausgesucht, Meeple Circus und Burger vs. Pizza. Auf beiden Spieleschachteln steht groß drauf Familie, Familienspiel. Und bei Burger vs. Pizza ist das Originelle, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob der Verlag Rio Grande Games dies überhaupt so bedacht hat. Richtig ist natürlich, Einelternfamilien werden mehr, es spielen nur noch zwei Leute zu Hause. Warum nicht ein Duell als Familienspiel? Bei dem Spiel heißt es Holzklötzchen aus einem Sack ziehen, aufs Spielbrett legen, in das eigene Gebiet schieben, wieder zurück ins gemeinsame Gebiet schieben, dann ins Zwischenlager schieben und dann landet es im Lager, um dann endlich auf das Tableau zu kommen, um meine Pizzabude, meine Pizzakette zu markieren. Das ist unnötig detailreich in vielen Situationen. Anfangs weiß man gar nicht, was das soll und es entfaltet sich auch später, meistens nicht so richtig. Wirklich begeistern kann es eigentlich auch nicht. Kinder schon gar nicht und auch Erwachsene werden insbesondere suchen, wo denn die Innovation drin stecken soll, denn angeblich sei es, so steht es auf dem Cover, neben dem großen Logo Familienspiel, innovatives Taktikspiel. Nein, innovativ ist es nicht und für Familien nur sehr eingeschränkt nutzbar. Der Versuch, endlich mal was für Alleinerziehende zu tun, ist an dieser Stelle dann, glaube ich, doch eher gescheitert. Meeple Circus ist das zweite Spiel, das ich hier erwähnen möchte. Pegasus Spiel hat Familie als Zielgruppe aufs Cover geschrieben. Außerdem, das ist natürlich toll für einen Podcast, um dieses Spiel zu erwähnen, es hat einen Soundtrack. Diese Musik kann man hier sehr schön zur Untermalung einspielen. Während des Spiels ist die Musik der Zeitmesser. Wenn die Musik zu Ende ist, ist die Runde vorbei. Drei Runden werden gespielt, drei Runden, in denen man versucht, geschickt seine Meeple, also die Spielfiguren, zu stapeln. Es sind nicht nur Figuren von Artisten dabei, sondern auch Tiere und andere Figürchen, die aufeinander aufgehäuft werden, gestapelt werden. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel und jetzt zeigt sich, es ist für die Familie nicht gut geeignet. Motorisch sind Kinder an dieser Stelle eindeutig und in allermeisten Fällen ganz klar im Nachteil. Das ist deswegen natürlich ein Problem. Ich habe eine Aufgabe, da soll ich auf ein auf dem Kopf stehendes Pferd oben einen Miepel drauf tun. Das geht. Es ist aber äußerst schwierig, kompliziert. Man muss hochkonzentriert sein. Der Zeitdruck ist da. Es gelingt auch Erwachsenen nicht immer. Für Kinder aber ganz besonders frustrierend, weil es geht nur richtig oder falsch. Taktische Aufgaben, wie man Dinge besser machen kann, das können Kinder im Laufe der Zeit lernen. Aber an dieser Stelle macht es wirklich Kindern eigentlich keinen Spaß, bei diesem Spiel wirklich mitzumachen, wenn sie dabei ihren Eltern doch deutlich unterlegen sind. Über Großeltern will ich an der Stelle gar nicht sprechen. Da kommt es eben drauf an, ob man überhaupt noch eine ruhige Hand hat. Das ist eher ein Spiel, das muss man zum Meeple Circus sagen, das Spielekenner interessiert, weil Meeple aufstapeln, das macht man immer schon in der Downtime bei anderen Spielen, wenn man gerade nichts zu tun hat. Das ist interessant, aber auch da ist letztlich Meeple Circus nicht optimal gemacht, weil irgendwie es noch nicht auf den Punkt kommt. Es hat zwar eine recht detailreiche Regel, die Runde 3, es wird nämlich dreimal gebaut, in der Runde 3 kommen Albernheiten ins Spiel, die dann doch eher hilflos wirken, wenn man singen muss, klatschen muss, trommeln muss, nur mit der linken Hand arbeiten muss, ist das eher ein Gimmick, das Ganze, als ein wirklich durchdachtes Spiel. Das ist zwei- oder dreimal ganz lustig, aber im vierten Mal ist die Sache ausgelutscht und dieses Spielelement bringt gar nichts mehr an dieser Stelle. Was ist eigentlich aus den Spielen geworden, die auf den internationalen Spieltagen in Essen, die noch gar nicht so lange her sind, gefeiert wurden? Inzwischen kann man sich ja ein erstes fundiertes Urteil erlauben. Die Scout-Liste der Zeitschrift Fairplay hatte damals nur eine Momentaufnahme, einen Ersteindruck. Das ist eine wertvolle Geschichte angesichts der Unübersichtlichkeit, aber hat das Urteil bis heute gehalten. Meeple Circus landete dort gemeinsam mit Coimbra und Neon auf einem verdammt guten vierten Platz. Zu Meeple Circus habe ich schon was gesagt. Zu Coimbra meine ich, das Spiel ist ein Expertenspiel. Es dauert zu lange und hat einfach auch zu viel Downtime, wo man eigentlich nur auf die anderen wartet. 3 Stunden insgesamt, 2,5 Stunden Wartezeit. Das ist ein Missverhältnis. Und ich finde, Expertenspiele in der Art und Weise, die es einem doch wirklich nicht einfach machen, überhaupt einzusteigen in das Spiel, müssen schon was ganz Besonderes zu bieten haben, damit sie mir gefallen. Ansonsten muss ich hier sagen, das ist ein Aufwand, der sich kaum lohnt. Neon wiederum, dieses Spiel gehört zu meinen absoluten Highlights der Essener Spieltage. Ich fand es dort am allerbesten, mir gefällt es bis heute, schon x-mal gespielt. Es greift auf den Mechanismus von Seven Wonders zurück und macht dies wirklich in einer sehr guten Art und Weise. Manche Leute würden jetzt behaupten, okay, das ist aber zu viel geklaut, zu viel kopiert. Aber ich finde, davon hätte man auch nichts weglassen sollen, weil es wurde wirklich alles das verwendet von Seven Wonders, was dieses Spiel gut macht und was hier zu Neon optimal passt. Jetzt einfach nur der Originalität willen abweichen von den Vorgaben, die Seven Wonders einem macht, hätte diesem Spiel spielerisch gesehen wahrscheinlich geschadet. Und deswegen kann ich nur sagen, alles richtig gemacht. Lift Off ist ein sehr bunt gestaltetes, gefällt mir gut, Spiel, das es da auf Platz 3 der Scout-Liste der Fairplay geschafft hat. Da geht es darum, Missionen ins Weltall zu starten, die Rakete entsprechend zu modifizieren, dass es besser geht, dass man es nicht nur in Level 1, 2 und 3 schafft, sondern wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat, schafft man auch im Level 4 eine Mission. Da gäbe es vielleicht die einzige Kritik an dieser Stelle. Dann wird es vielleicht ein bisschen sehr glücksorientiert, glücksbetont, wenn es alle Mitspieler tatsächlich schaffen, bis ins vierte Level zu kommen. Aber bis dahin ist auf alle Fälle eine gute Herausforderung. Das Spiel hat allerdings einen echten Haken. Das ist die Spielanleitung, die zentrale Fragen einfach völlig unbeantwortet lässt. Während der Mission helfen sogenannte Spezialisten einem bei dem Aufstieg ins All. Das sind Spielkarten, die eine gewisse Modifikation schaffen. Was macht man, wenn man nach einer Runde die beiden Spezialisten abgearbeitet hat? Lässt man sie bei sich liegen? Muss man sie ablegen? In der Spielanleitung steht dazu kein Wort. Ich habe erstmal angenommen, es bleibt bei einem liegen. Man hat nachher immer mehr Spezialisten. Man merkt dann, so kann das Spiel gar nicht funktionieren. Und tatsächlich ist es so, man muss die Spezialisten ablegen. Und wenn man alle abgelegt hat, hat man auch die erste Hälfte des Spiels hinter sich. Dann muss dieser Stapel gemischt werden mit den Spezialisten. Auch das ist in der Spielanleitung nicht angegeben und wird noch einmal durchgespielt. Dasselbe übrigens bei den Missionsnachziehstapeln. Was ist, wenn einer aufgebraucht ist und man braucht noch mehr Missionen? Die alten mischen und nochmal neu nachziehen. Auch das fehlt in der Anleitung. Typisches Problem der Essener Spieltage. Da bekommt jeder das Spiel erklärt von den Erklärern am Stand von Hans im Glück. Und da kommt dieses Problem gar nicht auf. Und selbst wenn man später nochmal nachliest in der Spielregel, um Detailfragen zu erfahren, achtet man überhaupt nicht mehr darauf, dass dieses ganz zentrale Spielelement, und das sind ja die Spezialisten, gar nicht erwähnt sind. Deswegen hat es von denen es erklärt wurde, dieses Spiel, auch nachher kaum einer gemerkt, dass so ein Problem mit der Spielanleitung besteht, sodass man eigentlich am Ende, am Anfang des Spiels, wenn man dran ist, dass man das versucht zu lernen, so wie ich, völlig ratlos dasteht, x-mal hin und her blättert und nach zentralen Elementen sucht. Nachher kann man sich vielleicht zusammenreimen, wie dieses Spiel geht, aber es ist äußerst unbefriedigend. Auf Platz 1. Der Scout-Liste schafften es City of Rome und Belrati. City of Rome ist grafisch gesehen quasi als Gegenteil von Lift Off, total langweilig gemacht, aber ich sage immer, Man soll sich bitte nicht auf Äußerlichkeiten konzentrieren, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, ist das Spiel gut, macht es einem Spaß, zieht es einen rein. Da kann Grafik hilfreich sein, aber es ist wahrlich nicht das Entscheidende. Bei City of Rome, und da habe ich vielleicht ein Problem gehabt, war natürlich mein Erwartungshorizont eher groß. So weit oben bei der Scout-Liste, da denkt man, da kommt was ganz Besonderes. Und ich fand, es war so ein bisschen wie die Grafik, auch der Ablauf. Doch blass. Natürlich, verkopfte Geschichte, wie man versucht, die 4x4er Auslage seiner römischen Ortschaft dort hinzukriegen mit den Stadtvierteln. Das ist wahrlich kein schlechtes Spiel. Aber ist es wirklich so toll, dass es herausragt aus hunderten anderen Neuheiten, die einem auf so einer Spieleveranstaltung wie in Belratti ist das zweite Spiel, das es dann gemeinsam mit City of Rome auf den ersten Platz der Fairplay Scout Liste geschafft hat. Ein Kommunikationsspiel. Wir müssen versuchen, anhand von Bildern Ausstellungen zusammenzustellen, Bilder anderen Bildern zuzuordnen und dabei zu erkennen, was ist das Bild, das in die Ausstellung soll und was ist die Fälschung, die nicht in die Ausstellung reingehört. Ein kooperatives Spiel, wirklich gelungen, mir gefällt es. Das Spiel gibt es jetzt in einer zweiten, unnummerierten, limitierten Auflage noch zu kaufen. Wenn dieser Ausgabe, die jetzt in dem kleinen niedersächsischen Verlag Mogel erschienen ist, verkauft ist, wird dieses Spiel nur noch bei Repos Production erhältlich sein. Dort wird nämlich eine überarbeitete Neuauflage vorbereitet, auf die ich mich sehr freue, weil vielleicht kommt dieses Spiel dann noch ein bisschen näher an die Perfektion, die mir gefallen würde. Spätestens im Sommer wird dieses Spiel wohl da sein und dann im Herbst dann auf der Spielemesse in Essen auch nochmal groß präsentiert von Repos Production und damit auch ein Thema für den Spielejahrgang 2020 sein. Ob es Belratti nochmal auf die Fairplay-Scout-Liste schafft. Es dürfte schwierig sein, weil so originell ist es dann auch nicht mehr, weil ja schon mal ein Jahr vorher. Aber viele Leute, die es noch nicht kennen, werden es auch in Essen wieder sehr mögen und es sich dort garantiert anschauen. Zurück zum Jahrgang 2019. Jetzt war ja gerade die Spielwarenmesse in Nürnberg. Dort gibt es eigentlich in erster Linie Handmuster zu bewundern. Was heißt zu bewundern? Man sieht eben Spiele, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Den einen interessiert es mich eher weniger. Immerhin, und das hat mich gefreut, mit Hadara und Kopenhagen konnte ich immerhin zwei von diesen Mustern auch spielen. Ich freue mich schon auf eine zweite Partie, wenn dieses Spiel jetzt im März wahrscheinlich dann tatsächlich auf den Markt kommt. Ein paar kleinere Spiele sind aber schon erschienen und schon fertig auf dem Markt. Ich nenne mal meine Top 3. Das ist Ohanami. Ohanami, ein Spiel, das an The Game erinnert, wo es darum geht, Karten in der richtigen Reihenfolge abzulegen, dass sie sortiert sind hinterher. Hier wird allerdings nicht kooperativ gespielt, sondern gegeneinander und die Karten werden gedraftet. Das funktioniert gut, habe ich schon ein paar Mal jetzt gespielt, das macht Spaß. Zweite Nennung ist Werwörter. Das ist eine Mischung aus Werwolf und einem Wortratespiel. Ganz klasse gemacht. Das ist mit einer App und die hilft einem, dass man da gemeinsam spielt. So vier Leute können schon ganz gut. Es können auch sieben oder acht. Also alle müssen wenigstens auf die App gucken können, auf das Smartphone, das in der Tischmitte liegt. Und das ist eine richtig spannende Angelegenheit. Wirklich auch überraschende Erkenntnisse bringt, wie wir sie ein bisschen von Werwölfen kennen. Werwölfe im Düsterwald, diesem gemeinsamen Kooperationsspiel. Also klasse gemacht. Und ich nenne noch LAMA, das Spiel um Lamas, ein Kartenspiel, wo man noch ein paar Chips drin hat, die Punkte, die man bekommt. In dem Fall sind es aber Minuspunkte, wenn man seine Karten nicht ordentlich los wird. Das ist wirklich verblüffend, wie man mit so wenig Ideen, nein, eigentlich tolle Ideen, wie man mit so wenig Elementen ein klasse Kartenspiel hinkriegt, das richtig viel Spaß macht, total flott geht und immer wieder zwischendurch rausgeholt wird. Das sind meine spärlichen spielerischen Erkenntnisse, die ich aus Nürnberg mitgebracht habe. Andere Leute mögen anderes behaupten, aber ich habe Leuten schon immer misstraut, die mir erzählt haben, man könnte von einmal quer über die Regel schauen, plus Hand auflegen auf die Schachtel erkennen, ob es sich um den Top-Hit der nächsten Saison handelt. Und wenn ich jetzt mal ein Jahr zurückblicke, 2018, was habe ich denn damals so gesehen? Ja, ich bin achtlos an Quacksalber von Quedlinburg vorbeigelaufen. Naja, unachtsam jetzt auch nicht, gesehen habe ich dieses Spiel. Der Name Wolfgang Warsch wurde damals auch schon hier und da erwähnt. The Mind kannte man schon, das war schon fertig zu spielen und man war echt beeindruckt von dieser Idee. Dass aber Wolfgang Warsch noch ein zweites und noch besseres Spiel vorlegen würde wie Quacksalber, dem wohl sicherlich besten Spiel des Jahrgangs aus meiner Sicht, das hat keiner erkannt. Und wer das Gegenteil behauptet heute, der sagt vermutlich nicht die Wahrheit. Quacksalber von Quedlinburg ist ein so gutes Spiel, dass wir uns ruhig auch die Zeit nehmen können, ein Jahr später nochmal die Frage zu beraten, ist es denn wirklich ein Kennerspiel? Was ist denn ein Spielekenner? Ein Spielekenner ist jemand, der 8 Seiten Spielanleitung versteht. Na, das greift mir ein bisschen zu kurz bei so einem Spiel wie Quacksalber von Quedlinburg. Natürlich ist auch das ein Argument, um etwas als Spiel zu klassifizieren, das für Gelegenheitsspieler nicht so geeignet ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wenn 4 Leute zusammensitzen, hat von denen nur einer die Spielanleitung gelesen. Die große Mehrheit kommt ja durch, ohne die Anleitung selber lesen zu müssen an dieser Stelle. Und wenn jemand besonders gut erklären kann dabei, ich traue mir es zu, aber ich kann ja nicht überall sein, ich habe so einen Quacksalber von Quedlinburg nach 3 Minuten erklärt. Nicht fertig, aber so, dass man anfangen kann und 5, 6, 7 Minuten später schon begeistert in diesem Spiel drinsteckt. Das ist ein Aspekt. Noch wichtiger erscheint mir ein zweiter Aspekt, was die Unterscheidung zwischen Gelegenheitsspieler und Kennerspieler ausmacht. Gelegenheitsspieler, insbesondere Kinder, möchten ein Spiel unbedingt gewinnen. Unbedingt. Kennerspieler möchten ein Spiel unbedingt gewinnen. Aber unter einer Bedingung. Sie möchten sich dabei an die Spielregel halten. Freiwillig. Weil Spaß und Freude empfinden sie bei einem Sieg nur dann, wenn sie es innerhalb des Regelsystems des Spiels gemacht haben. Sonst hätte die ganze Sache ja gar keinen Sinn gemacht. Dann kann man sich ja auch anders beschäftigen. Wir als Kennerspieler, wir beharren auf die Regel. Und wenn die gut funktioniert, macht uns das Spiel Spaß. Bei Quacksalber von Quedlinburg kann man sehr gut fuschen. Das heißt, wenn ich es mit Gelegenheitsspielern, insbesondere mit Kindern spielen möchte, muss ich eine Kultur des Misstrauens am Spieltisch aufbauen. Man muss den Beutel mit seinen Elementen immer schön über dem Tisch halten, für alle sichtbar schütteln, oben festhalten, dass auch wirklich keine Fuschmöglichkeit da ist. Und selbst da wird es schwierig, alles genau zu überprüfen. Viel entspannter spiele ich ein Spiel wie Quacksalber in einer wirklich entspannten Kennerspieler-Atmosphäre, da entfaltet es völlig seine Möglichkeiten in optimaler Art und Weise. Da macht es riesig Spaß und Quacksalber von Quedlinburg gehört bis heute zu meinen wirklichen Highlights. Das war der Brettspiel-Podcast mit seiner ersten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.